Wissensfunk, eine Produktion von DVGW Wissenswert. Wissenschaftliche Fakten und aufschlussreiche Einblicke in die Welt des Wassers und Wasserstoffs.
Willkommen beim Wissensfunk, das Audioformat mit wissenschaftlichen Fakten und aufschlussreichen Einblicken in die Welt des Wassers und Wasserstoffs. Mein Name ist Mary-Ann Koch und heute habe ich meinen Kollegen Berthold Nius zu Gast, Leiter des Bereichs Wasserversorgung und Autor der Publikation Szenarien der zukünftigen Wassergewinnung aus den natürlichen Süßwasserressourcen für Deutschland. Berthold, bevor wir gleich einen Deep Dive in deine Ausführungen machen, möchte ich doch erst einmal etwas grundsätzlicher beginnen. In deinem Papier startest du mit folgendem Satz: Der Klimawandel stellt die Wasserwirtschaft vor neue Herausforderungen. Welche Herausforderungen sind hier allgemein gemeint?
Ja, Mary, das könnte ich jetzt sehr umfangreich abhandeln, aber ich versuche mal so die wesentlichen Fakten, die uns bewegen, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen müssen. Klimawandel, ich glaube, das haben wir alle jetzt schon gemerkt. Die Temperaturen steigen an, die Sommer werden wärmer, die Winter werden wärmer. Das Niederschlagsverhalten verändert sich gegenüber früher. Wir haben zum Teil mehr Niederschläge, aber auch nicht mehr so gleichmäßig verteilt, wie wir das früher kannten, sondern wir haben mehr Extremwetterszenarios. Das heißt, beim Niederschlag eine Zunahme bei den Starkregenereignissen, was dann zwangsläufig immer dann zu Überschwemmungen beispielsweise auch führen kann und auch geführt hat. Dann auch die Zunahme von Dürreperioden, wobei man aber auch hier sagen muss, aus wissenschaftlicher Sicht, ein Trend hier abzuleiten ist sicherlich schwierig, aber wir müssen konstatieren, dass wir längere Dürreperioden gegenüber früher, zumindest in den letzten 40, 50 Jahren, was wir selber dann noch in unserem Leben erfahren haben, wo man sagt, Mensch, das kannte ich früher aber tatsächlich anders. Und ich glaube, dieses auch, dieses gefühlte Anderssein im Wetterverhalten gegenüber früher aus der Kindheit und zu heute, also für mich ist es auf jeden Fall feststellbar, ich fühle das. Und das sind aber auch dann Dinge, die uns dann auch in der Wasserversorgung natürlich bewegen. Wenn sich so etwas ändert, hat das möglicherweise Einfluss zum einen auf das Wasserdargebot, wie viel Wasser bleibt uns zukünftig noch für die Nutzung und vor allem auch für die nachhaltige Nutzung. Ich denke hier insbesondere dann auch an die künftigen Generationen. Ich bin hier in dem Luxus in Deutschland aufgewachsen, dass wir zu jeder Zeit genügend Wasser zur Verfügung haben. Ich möchte gern, dass es den nächsten Generationen genauso geht. Mhm. Und deswegen müssen wir natürlich auch schauen, wie sieht es zukünftig tatsächlich mit dem Wasserdargebot aus. Dort haben wir vor 2 Jahren auch nochmal ein Factsheet rausgebracht, wo wir uns mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben. Natürlich auf der anderen Seite hat das möglicherweise auch noch Auswirkungen auf den Wasserbedarf. Und da zielt insbesondere jetzt diese aktuelle Veröffentlichung hin. Ich will das an einem Beispiel mal verdeutlichen, wenn ich jetzt über Sommermonate spreche. Die Temperaturen nehmen zu, es fällt und fällt kein Regen. Und das über Monate. Wie äußert sich das im Wasserbedarf? Der Wasserbedarf steigt extrem an. Und das ist auch etwas, was die öffentliche Wasserversorgung ja neu lernen musste, insbesondere im Jahr 2018. Spitzenabgaben in der öffentlichen Wasserversorgung nicht über Minuten oder Stunden oder einzelne Tage, sondern über Monate hinweg. Das belastet die Systeme, die fahren auf Volllast sozusagen. Und 2018 war da sicherlich auch noch, ich nenne das gerne, der Lackmustest für die Wasserversorgung. Funktionieren, halten die Systeme, ich sag mal, diesen Druck sozusagen in dem Bedarf aus. Wenn wir zukünftig davon ausgehen, wir bekommen höhere Temperaturen, vielleicht auch längere Trockenperioden, kann es dazu führen, dass wir auch einen höheren Wasserbedarf beispielsweise haben. Und das nicht nur jetzt in den Haushalten, Kleingewerbe, da sind Industrieunternehmen möglicherweise auch noch betroffen. Die Landwirtschaft in der Bewässerung als solches ist sofort, ich sag mal, ein Sektor, der laut ruft, wenn es zu trocken wird. So, und das muss man alles im Kontext sehen. Also, was haben wir zukünftig noch an Wasserdargeboten, an natürlichen, die wir nutzen wollen? Wie verändert sich der Wasserbedarf? Und wenn er sich verändert und auch im Zusammenspiel mit dem Wasserdargebot, dann kommt der dritte Aspekt, der auf das Thema noch einzahlt, nämlich wie muss ich dann meine Infrastruktur anpassen? Also, ich spreche gerne dann in dieser Systematik immer so von diesem Trilog: Wasserdargebot, Wasserbedarf, und Wasserinfrastruktur.
Ja.
Und wenn sich irgendwo etwas verändert, hat das sofort Auswirkungen auch auf die anderen beiden Kompartimente.
Mhm. Ja, da hast du jetzt in dem Teil schon ganz viele Punkte angesprochen, auf die ich jetzt gleich nochmal mit dir eingehen möchte. Unter anderem die Studie von vor 2 Jahren, aber auch die starke Trockenperiode im Jahr 2018. Weil da habt ihr ja angefangen, eine Umfrage unter den deutschen Wasserversorgern durchzuführen, eben zum Thema Resilienz und Versorgungssicherheit. Jetzt ist das schon 3-mal erfolgt. Hier werden unter anderem ja auch die Engpässe in der Wasserverfügbarkeit angesprochen und abgefragt. Nach eben diesen 3 durchgeführten Umfragen, kannst du uns hier irgendwie sagen, wie sich diese Entwicklung aus der Perspektive der Wasserversorger ganz konkret darstellt? Also wie haben die sich zu dem Thema Engpässe in der Wasserverfügbarkeit geäußert?
Also ich fange mal auf der Metaebene an. Also insgesamt aus den 3 Umfragen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, kann ich pauschal jetzt erstmal sagen, die öffentliche Wasserversorgung ist sicher. Und ich habe gerade schon mal den Lackmustest 2018 hier angesprochen. Das war wirklich ein sehr extremes Jahr, was die Trockenheit anging und auch was den Wasserbedarf anging. Es gab trotzdem an einigen Stellen in Deutschland Engpässe. Die Ursachen sind aber auch insofern klar, kann man im Prinzip auch einfach erläutern. Also ich nehme mal ein Beispiel, dass einzelne Brunnen trocken gefallen sind. Hier muss man dann natürlich sehr langfristig die Entwicklung in den Grundwasserständen beispielsweise beobachten. Und wenn man einen Brunnen beispielsweise baut in einer sehr nassen Phase, ich sage jetzt einfach mal die 1980er bis 2010, also diese 3 Jahrzehnte waren extrem niederschlagsreich, extrem nass mit zugehörigen entsprechenden hohen Grundwasserständen. So, und wenn ich dann in dieser Zeit zum Beispiel einen Brunnen baue, meinetwegen 10 Meter tief, und der Grundwasserspiegel liegt bei ungefähr 6 Meter unter Gelände, dann denkt man sich, ja okay, ich habe 4 Meter Wassersäule zur Verfügung, das sollte reichen. Wenn es dann aber länger trocken wird, kann natürlicherweise der Grundwasserspiegel dann auch deutlich absinken und vielleicht auch auf unter 10 Meter unter Gelände, mit der Folge, dass dann so ein Brunnen natürlich kein Wasser mehr führt.
Mhm.
Und das ist auch eine Frage der Brunnenplanung. Eigentlich hätte man sich eine langfristige Entwicklung in den Grundwasserständen anschauen müssen. Das heißt, wie war es zum Beispiel in den 70er, 60er oder 50er Jahren? Und dann kann man besser abschätzen, wie tief man so einen Brunnen bauen sollte. Also nicht 10 Meter tief, sondern vielleicht auch 20 Meter tief oder 25 Meter tief, damit ich gerade für solche trockenen Phasen auch immer noch genügend Wassersäule in so einem Brunnen habe. Also für das Gros, jetzt insbesondere der öffentlichen Wasserversorgung, auch in den Jahren danach, muss man sagen, die Wasserversorgung, die öffentliche Wasserversorgung hat den Lackmustest bislang auch bestanden. Aber ich gebe trotzdem deswegen nicht Entwarnung, sondern das haben wir auch in der Umfrage auch nochmal abgefragt, inwiefern das Thema Klimawandel in den Unternehmen angekommen ist. Das heißt, setzt man sich mit den Folgen des Klimawandels weiter auseinander und vor allen Dingen immer wieder im Abgleich mit seiner eigenen Infrastruktur. Das heißt, nach vorne gucken. Wir müssen ja das Wettergeschehen nach vorne projizieren. Also wie sieht das in 30, 40 oder 50 Jahren aus? Und auch die Infrastruktur, wenn ich sie baue, dann reden wir über Zeiträume von mehreren Generationen. Also bis 60, 70, 80, zum Teil auch 100 Jahre alte Leitungen. Wir haben heute in Deutschland auch noch Leitungen, die zum Teil über 100 Jahre alt sind. Also wenn ich heute was in die Erde bringe, um es mal so auszudrücken, müssen noch meine Urenkel oder Ururenkel mit dieser Infrastruktur auch noch leben und umgehen können. Mhm. Also soweit muss man auch vorausdenken. Die Unternehmen denken mit, sie schauen nach vorne und hinterfragen sich immer dann noch wieder, ist unsere Infrastruktur auf das zukünftige Dargebot und auch auf den zukünftigen Wasserbedarf hin angepasst, ausgerichtet oder was muss ich vielleicht auch noch tun? Auf der anderen Seite muss man auch sagen, weil die deutsche Wasserversorgung, die öffentliche Wasserversorgung ist natürlich sehr kleinteilig. So, wir haben in den Umfragen, würde ich mal sagen, schon eher die größeren, mittleren Unternehmen hier natürlich in der Beteiligung, wo das entsprechende Personal das Know-how hat, sich auch mit solchen weitgehenden, ja, ich sag mal, Gedanken in die Zukunft dann auch auseinanderzusetzen. Wir haben aber weit über 5000 Unternehmen in der öffentlichen Wasserversorgung in Deutschland und zum Teil auch eben sehr kleine Unternehmen, wo das im Alltagsgeschäft nebenbei läuft. Also da ist eigentlich jemand in der Bauabteilung in einer Kommune beschäftigt und macht Wasserversorgung sozusagen nebenbei, halbtags oder vielleicht auch nur 2 Tage die Woche. Und den Appell richten wir aber auch immer in die Branche hinein, egal ob groß oder klein, kümmert euch um eure Wasserinfrastruktur, kümmert euch um solche Dinge, wie sieht es aus mit dem Wasserdargebot, mit dem zukünftigen Wasserbedarf und zur Not greift auf Hilfe zurück. Hilfe kann von größeren Unternehmen kommen, aber es muss auch, und das ist eigentlich für mich das Entscheidende, es muss auch bei den kommunalen Entscheidungsträgern in den Köpfen hinein. Sie müssen sich über des Wassers bewusst sein. Ja, ohne Wasser geht es nicht, auch in der kleinsten Kommune. Und Wasser ist ein überlebenswichtiges Nahrungsmittel. So würde ich es sagen, nicht nur Nahrungsmittel, sondern wir nutzen es ja auch für die Hygiene und so weiter und so weiter. Also ganz entscheidend ist, die kommunalen Entscheidungsträger müssen sich darüber im Klaren sein, welche Verantwortung sie für die Gesellschaft zum Thema Wasser haben. Und Wasser ist heute im Bewusstsein, ich sag mal 24/7, ist ein typisches Schlagwort. Ja, 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche kommt das Wasser aus der Wand. Und das möchte ich auch weiterhin so haben. Mhm. Ja, wir leben hier wirklich in einem Luxus in Deutschland. Und ich kenne zumindest keinen, der jetzt sagt, gut, ich kann jetzt auch gerne mal 2-3 Tage auf fließend Wasser verzichten. Ja, im Urlaub nimmt man das vielleicht hier und da mal in Kauf. Und dort trinkt man auch kein Wasser aus der Leitung. Ja, und bei uns ist das ganz üblich. Egal, wo man ist, man kann das Leitungswasser trinken. Aber im Urlaub nehmen wir das alle in Kauf? Nein, dann kaufen wir dann Mineralwasser oder irgendwas aus der Flasche, aus Plastikflaschen in 5-Liter-Kanistern oder. Kenne ich ja auch alles selbst. Von daher muss man sich darüber immer noch mal im Klaren sein, auf welcher Insel der Glückseligen wir hier in Deutschland leben.
Ja, auf jeden Fall. Total. Ich würde mir mal 2 Stichworte rausgreifen, und zwar Wasserdargebot und zukunftssicher. Der DVGW hat ja das Zukunftsprogramm Wasser angelegt, um mittels umfangreicher Forschungsprojekte zukunftssichere Lösungen zu entwickeln. Und vorhin hast du das schon angesprochen. Vor 2 Jahren wurde da eine Studie abgeschlossen zum Thema Wasserdargebot, wogegen ja jetzt die Studie Watt Demand das den Wasserbedarf untersucht hat. Das Wasserdargebot damals, die Prognosen bis 2100, das wurde vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung anhand von Klimamodellen untersucht, wie sich eben die Wasserverfügbarkeit bis zum Jahr 2100 entwickelt. Und jetzt zeigen die Ergebnisse von Watt Demand die Prognosen auf, wie sich der Wasserbedarf in den verschiedenen Sektoren im gleichen Zeitraum entwickeln wird. Und aus beiden Projekten hast du die Erkenntnisse erweitert mit Daten des Statistischen Bundesamtes, dann in das Papier Szenarien der zukünftigen Wassergewinnung zusammengeführt. Und deswegen, da würde ich jetzt gerne mal mit dir genauer reinschauen. Zuerst den Sektor Haushalt und Kleingewerbe. Da hältst du fest, dass die Entwicklung der Wassergewinnung als stabil mit einer sehr leichten Zunahme bis zum Ende des Jahrhunderts eingeschätzt wird. Welche Faktoren spielen denn hier eine Rolle, dass man von einer stabilen Entwicklung oder einer leichten Zunahme bis zum Ende des jetzigen Jahrhunderts ausgehen kann?
Ja, also hier muss man zunächst erst mal differenzieren, auf welcher Betrachtungsebene ich mir das Ganze anschaue. Wir haben hier in dem Papier vordergründig die Betrachtungsebene gesamtdeutsche Ebene und dazu auch Aussagen abgeleitet. Eins muss man dann immer wieder vorwegstellen, Wasser ist sehr regional letzten Endes zu sehen. Ich habe in Deutschland nicht überall gleich viel Wasser vorhanden. Das ist, ja, ich sag mal, mein erster wasserwirtschaftlicher Grundsatz. Das wird auch in Zukunft auch so sein. Also wir werden nicht überall die gleichen natürlichen Wasservorräte haben. Und wir haben genauso auch eine sehr starke regionale Unterscheidung, wenn man sich den Pro-Kopf-Verbrauch anschaut in Deutschland. Insgesamt geht der Pro-Kopf-Verbrauch, jetzt über Deutschland gesehen, von etwas über 70 Liter pro Einwohner und Tag bis zum Teil auf über 170 Liter pro Einwohner und Tag. Es hat alles seine Ursachen. So, dann kann man auch stundenlang darüber philosophieren. Ich will damit aber nur sagen, es gibt große regionale Unterschiede bei dem Wasserbedarf letzten Endes Und diese Unterschiede, das ist für mich jetzt auch die erste These in dem Papier, diese regionalen Unterschiede werden wir auch in Zukunft haben. Das ist insofern aber auch nicht schlimm, sondern die Regionen leben ja heute schon mit dem Umstand. Und trotzdem haben wir in Deutschland eine sichere öffentliche Wasserversorgung. Also das ist immer sozusagen immer wieder der Schwenk, mal nach hinten schauen, wie war es bisher, die Projektion nach vorne und dann immer im Vergleich zu schauen, was muss ich vielleicht noch tun, um genau diese Versorgungssicherheit für die Zukunft zu haben. Bei Haushalt und Kleingewerbe, also da kann man natürlich viele Szenarien nochmal ansetzen oder Trendabschätzungen und irgendwann muss man sich jetzt mal festlegen, was realistisch erscheint. Das habe ich auch hier in diesem Papier nochmal gemacht. Ich habe mal unterschiedliche Szenarien sozusagen hier nochmal veranschaulicht. Und die erste Frage ist natürlich, wie wird sich die Bevölkerung insgesamt in Deutschland entwickeln? Also nimmt die Bevölkerung ab, bleibt so ungefähr gleich oder wird sie steigen? Ich habe jetzt in dem Papier letzten Endes, bin ich zu einem Szenario gekommen, dass die Bevölkerungsentwicklung plus minus ungefähr gleich bleibt. So, und da sind solche Elemente wie Migration und so weiter drin. Es gibt auch andere Aussagen, die sind allerdings aber auch schon ein bisschen älter, die sagen, nee, die Bevölkerung in Deutschland wird von heute 83 auf vielleicht bis 65 Millionen bis Ende des Jahrhunderts runtergehen. So, aber die letzten Erkenntnisse aus den letzten 5 bis 10 Jahren, würde ich mal sagen, deuten eher darauf hin, dass wir plus minus stabil bleiben können in der Bevölkerung. So nehme ich das jetzt erstmal. Ich habe vorhin gesagt, pro Kopf Verbrauch haben wir zwischen ungefähr 70 und 170 Liter. Im Mittel über Gesamtdeutschland liegen wir aktuell so bei etwas über 125 Liter pro Einwohner und Tag. Wenn man mal sagt, das nehmen wir dann auch mal für die Zukunft an und wir sagen, plus minus wird das ungefähr gleich bleiben in der Bevölkerung, können wir dann sozusagen vorausberechnen oder abschätzen, wie hoch dann der Wasserbedarf letzten Endes für Haushalt und Kleingewerbe ist. So, dann ist aber auch in diesem Szenario noch mit eingerechnet, Zunahme der Sommertage und der heißen Tage. Sommertage heißt Temperaturen über 25 Grad oder 25 und höher und heiße Tage 30 Grad und höher. Und da kommen wieder Klimamodelle ins Spiel. Da können wir zumindest mal sagen, bei einem Klimaszenario, wenn wir bis oder so weitermachen, wie wir das bisher handhaben beim Klimaschutz, dann kann man für Deutschland sagen, wir werden eine Zunahme bei den Sommertagen im Mittel über Gesamtdeutschland von ungefähr 50% haben. Und eins können wir wieder mit Blick in die Vergangenheit sagen. Je wärmer die Temperatur ist, desto höher ist der Wasserbedarf. Also kann ich das wieder in Verbindung bringen. Mhm. Und insbesondere auch, wenn ich über heiße Tage rede, da sagen die Klimamodelle, die aktuellen Klimamodelle, bei einem Szenario, wir machen weiter wie bisher, dann haben wir im Mittel in Deutschland sogar eine Verdoppelung der heißen Tage. Auch das ist aber wieder regional sehr unterschiedlich. Also auf der einen Seite, wie entwickelt sich die Bevölkerung in der Gesamtheit? Wie entwickeln sich die Sommer- und heißen Tage, weil die eben großen Einfluss auf den Wasserbedarf haben? Und dann kann man auch nochmal sehen, gibt es vielleicht noch Potenziale in der technischen Entwicklung? Ich nehme einfach mal das Beispiel Waschmaschinen. Mhm, Waschmaschinen haben vor 30 oder 40 Jahren ein Wasserbedarf bei jeder Wäsche, ich sag mal, die Zahlen gehen ein bisschen auseinander, aber so zwischen 140 und 170 Liter. Heute komme ich so ungefähr mit den ganz modernen Maschinen, schaffe ich es vielleicht schon so auf 50 bis 60 Liter pro Waschgang. Also viel Potenziale nach oben sehe ich dort nicht mehr, ähnlich bei Geschirrspülmaschinen. Also da kann man sagen, da ist die Technik mehr oder weniger ausgereizt. Aber jetzt in dem Szenario, was wir hier zugrunde gelegt haben, gehe ich mal davon aus, dass das Gros der Bevölkerung im Verhaltensmuster soweit auch bleiben wird. Aber im Grundsatz her, da können wir sagen, Einsparungen durch technische Innovationen, das wird ungefähr konstant sein, wie wir das in den letzten Jahren haben. Wird ein bisschen, ich sag mal, noch runtergehen bei den Waschmaschinen, bei Spülmaschinen. Aber die hohen Einsparpotenziale, also gegenüber von 30, 40 Jahren zu heute, die werden wir in Zukunft dann nicht mehr haben. Wir wissen aus bisherigen Untersuchungen, dass zum Beispiel die Entgelte, also was zahle ich für einen Kubikmeter Wasser, die haben relativ wenig Einfluss auf den Verbrauch, weil die meisten Leute gar nicht wissen, was sie also für ihr Wasser zahlen. Mhm. Also das ist auch keine Steuerungsquelle. So, also deswegen auch die Annahme, Wasserentgelte haben nicht den großen Einfluss auf den zukünftigen Wasserbedarf in dem Sektor.
Willst du das an der Stelle einmal konkretisieren, was so der durchschnittliche Wasserpreis ist?
Also jetzt für Deutschland aktuell roundabout, ich glaube so bei 1,90 Euro. also nur für die Wasserversorgung. Das ist aber auch wieder unterschiedlich. Auch da ist Wasser wieder sehr regional. Ja, das hängt von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel, wenn ich eine Rohrleitung verlegen muss, ist das ein Unterschied, ob ich das in einem Sand machen muss, der im Untergrund liegt, oder ob ich zum Beispiel eine Rohrleitung in ein Felsgebiet treiben muss. Mhm, ja. Da ist alleine schon der Bau so einer Leitung deutlich teurer. Oder wie die auch die Qualität meines Wassers ist, was ich nutze. Also ich nehme zum Beispiel Grundwasser, vielleicht aus tieferen Schichten, wo ich keinen menschlichen Einfluss habe auf die Qualität dieses Wassers. Also es sind keine Spurenstoffe und so weiter drin, die ich aufwendig sozusagen in der Aufbereitung rausholen muss. Solche Gegenden gibt es auch noch in Deutschland. Die fördern Wasser direkt aus dem Untergrund und können das eins zu eins ins Netz geben. Müssen keine Aufbereitung machen. Also Aufbereitung ist in der Regel teuer. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich natürlich am Ende wieder einen günstigen Wasserpreis. Mhm. Oder ich bin in einem Gebiet, wo ich viel Relief habe. Also Berge, Berg und Tal und das wechselt sich immer schön ab mit allem drum und dran. Das heißt, ich muss viel an Pumpenergie in das System stecken, damit ich das Wasser von A nach B pumpen kann. Nicht alle sind in der glücklichen Lage, ich nehme jetzt mal Wien zum Beispiel oder ich könnte auch München nehmen, wo ich dann im freien Gefälle das Wasser in die Stadt bringe und ich muss überhaupt nichts an Pumpenergie reinbringen. Und Energiekosten kann sich jeder auch aus seinem Alltag vorstellen. Energiekosten sind deutlich höher als Wasserkosten. Mhm. Also insofern zahlen viele Dinge nochmal darauf ein, warum der Wasserpreis in Deutschland auch so unterschiedlich ist.
Die 1,90, die sind jetzt für einen Kubikmeter, oder?
Für einen Kubikmeter, also, genau. Also für 1000 Liter.
Ja.
Kostet also nur einen Bruchteil. Ich vergleiche das immer gerne wieder mit, man geht in den Supermarkt und kauft sich dort einen Liter Tafelwasser oder Mineralwasser, zahle ich deutlich mehr, als wenn ich das Leitungswasser zu Hause nutze. Kann sich jeder nochmal durch den Kopf gehen lassen. Man kann sprudeln. Wenn man preisbewusst ist, ist das Leitungswasser bei jedem Tafel- oder Mineralwasser, was ich im Supermarkt kaufe, deutlich überlegen. Muss jeder für sich letzten Endes selber entscheiden. Ich mache das schon seit über 30 Jahren. Das ist zu keinem größeren Schadenfall bei mir geführt.
Das ist gut und es bleibt hoffentlich auch so. Dafür arbeiten wir ja auch.
Genau, dafür arbeiten wir.
Ja, vielen Dank für den Exkurs. Ich hole dich mal zurück in das Papier, weil wir haben noch zwei Sektoren, in die wir auch noch mal kurz reingucken möchten. Und den Sektor, den ich besonders spannend fand in deinen Ausführungen, war der von Industrie und Gewerbe, weil sich da deutschlandweit, wie du auch betont hast, bis zur Mitte des Jahrhunderts eine jetzt schon stattfindende und sich dann weiter fortsetzende Reduktion in der Wassergewinnung aus natürlichen Wasserressourcen stattfindet. Und da hast du auch nochmal explizit einen Blick auf die Energieversorgung geworfen und Zusammenhänge auch mit der Wasserstoffproduktion hergestellt. Und ich nenne jetzt an der Stelle auch mal ein paar Zahlen. Hier wird prognostiziert, anstelle von 8,9 Milliarden Kubikmeter Wasser pro Jahr im Jahr 2050 nur noch 3,7 Milliarden Kubikmeter pro Jahr zum Ende des Jahrhunderts. Könntest du da an der Stelle mal kurz darstellen, womit hängt diese enorme Reduktion zusammen?
Ja, ich gehe vielleicht noch mal kurz auf Industrie und Gewerbe ein. Das muss man noch differenziert sehen zur Energieversorgung. Also dort noch eine leichte Abnahme, hängt einfach damit zusammen, Ausstieg aus dem Kohlebergbau. Dann habe ich nicht mehr, ich sag mal, die Mengen, die ich bisher dafür gebraucht habe, dass man sagt, die Annahme ist, wirtschaftlich bleiben wir plus minus auf dem Niveau, wie wir es heute kennen. Es wird neue Gewerbeansiedlungen geben, aber es wird dann auch wieder, wie wir es heute auch kennen, hier und da auch zu Betriebsschließungen kommen. Auch für die Zukunft, hier mal so abgeschätzt, bleibt es plus minus gleich. Und bei der Einsparung, technische Innovation, Kreislaufnutzung sind wir auch schon, ich sag mal, eigentlich gut aufgestellt. Also deswegen komme ich da zum Ergebnis, ab 2050 und bis zum Ende des Jahrhunderts bleibt es dann bei einem konstanten Wert von ungefähr 5 Milliarden Kubikmeter, gegenüber heute mit 6,6. Bei der Energieversorgung, mit Blick in die Vergangenheit, war der größte Abnehmer die Kraftwerke, die klassischen Kraftwerke, die wir heute kennen. Die brauchten viel Kühlprozesswasser. Der größte Teil des Wassers kam nicht aus dem Grundwasser, sondern aus dem Oberflächenwasser. Kennt jeder, der in der Nähe von so einem Kraftwerk wohnt, ja, man zapft sozusagen den nächstgelegenen Fluss an, dann geht das Wasser in den Kühlprozess und wird am Ende wieder in den Fluss zurückgeführt. Es geht ein bisschen verloren über die Verdunstung, wird dann auch wieder in den Wasserkreislauf, in den natürlichen, dann wieder eingebracht. Und ja, jeder, der die Nachrichtenlage, Gesetzeslage, politische Lage in den letzten Jahren verfolgt hat, sieht, wir werden aus der klassischen Energieversorgung rausgehen. Es geht klar in Richtung erneuerbare Energien mit allem drum und dran. Und das hat natürlich auch entsprechende Effekte auf die natürlichen Wasserressourcen. Also, wenn wir sagen, zukünftig brauchen wir nicht mehr die großen Kühlmengen für die klassischen Kraftwerke, dann hat das ja erstmal für den Wasserkreislauf, ist das ja erstmal eine positive Aussage. Auf der anderen Seite müssen wir dann noch schauen, so, was haben wir dann an erneuerbaren Energien? Werden die möglicherweise zukünftig unsere Wasserquellen dann anzapfen? Da sind wir beim Wasserstoff. Das ist insofern ganz gut. Ja, wir reden über Wasser und dann zukünftig als erneuerbare Energiequelle eben dann auch den Wasserstoff. Und den muss ich eben produzieren. Wo kommt dieser Wasserstoff her? Natürlich aus den zum Beispiel natürlichen Wasserressourcen. Ja, ich spalte H2O entsprechend auf und habe dann natürlich meinen reinen Wasserstoff. Insgesamt im Sektor Energieversorgung und dann auch Wasserstoff ist eine sehr agile Diskussion, auch im politischen Umfeld. Und wenn ich mich mit meinen Kollegen hier im Hause unterhalte, dann sagen die auch, Mensch, das kann durchaus sein, von Monat zu Monat wechseln neue Abschätzungen, neue Zahlen. Und irgendwann muss man auch sagen, so, jetzt machen wir den Sack zu und müssen uns jetzt auch mal trauen mit Blick nach vorne. Die Annahmen, die wir hier jetzt in dem Papier haben, sind sozusagen State of the Art. Das heißt, bei Wasserstofferzeugung, ich brauche dazu Strom. Wo kriege ich den Strom her? Ah, da kommt man doch ganz schnell auf die Idee, Mensch, wir haben doch riesige Windparks in der Nordsee beispielsweise. Und die Nordsee liefert ja gleichzeitig auch noch Wasser. Also da geht eher das Konstrukt in die Zukunft hin, gar nicht die natürlichen Wasserressourcen zu nutzen, sondern da kann man das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Den Strom kriege ich über die Windräder in der Nordsee und das Wasser auch aus der Nordsee. Das liegt dem ja auch nochmal zugrunde, eine Abschätzung, wie viel werden wir zukünftig an Onshore- und Offshore-Anlagen in Deutschland haben. Und wenn wir auf die Onshore-Anlagen gehen, dann sind wir bei der Nutzung der natürlichen Wasserressourcen. Das ist aber gegenüber Offshore-Anlagen die Minderheit. Dann schauen wir uns nochmal an, was verbraucht eigentlich das meiste Wasser in dem Prozess. Die eigentliche Produktion von Wasserstoff ist es nicht, sondern sind wir auch wieder bei der Kühlung der Anlagen. Also die eigentliche Produktion von Wasserstoff jetzt für Deutschland in den Mengen, was prognostiziert wird, die ist vernachlässigbar, wenn ich mir das auf den natürlichen Wasserkreislauf der Süßwasserressourcen in Deutschland anschaue. Das ist ein Schluck aus dem Glas, mehr ist es nicht. Also insofern, da können wir uns beruhigt zurücklehnen und sagen, damit kommen wir bei den Wasservorräten, die wir in Deutschland haben, kommen wir locker damit klar. Für die Kühlung muss man sehen, was ist dort möglich. So, und da gibt es auch technische Innovationen, viel im Kreislauf zu fahren. Das heißt, nicht permanent sozusagen aus den Süßwasserressourcen was zu nehmen. Ich kann Luftkühlung machen. Da kommen wir dann letzten Endes eben dann auch für die Zukunft noch auf eine deutliche Abnahme zukünftig für den Bereich der Energieversorgung. Da ist Wasserstoff jetzt sozusagen mit inkludiert. Aber auch hier wieder, was Wasserstoff angeht, wir müssen in die Regionen gehen. Ja, jede Region muss für sich schauen, habe ich genügend Wasser zur Verfügung, wenn man zum Beispiel Wasserstoff für sich in der Region machen möchte. Und da gibt es ganz verschiedene Konzepte. Also entscheidend ist, jede Region muss für sich schauen, passt mein Wasserdargebot mit der Wassernutzung, mit dem Wasserbedarf und der Infrastruktur zusammen. Und wenn nicht, muss man Maßnahmen treffen. Das gilt auch letzten Endes dann beim Wasserstoff, wenn man das angehen möchte. Und das ist der zweite wasserwirtschaftliche Grundsatz, neben dem ersten, den ich vorhin genannt habe, nämlich tatsächlich das Ganze in der Betrachtungsebene sich regional genau anzuschauen. Und das Papier nochmal wieder zielt hier auf der Betrachtungsebene für Gesamtdeutschland ab. Wir haben ein paar Dinge, haben wir hier nochmal in die Regionen nochmal transferiert, da wo man es auch sinnvoll machen kann. Aber beim Wasserstoff würde ich mich derzeit nicht trauen, zu sagen, die eine Region geht den Weg und die andere geht den. Also da gibt es noch keine valide Grundlage, die man jetzt tatsächlich nutzen kann. Und, aber bei anderen können wir es eben machen, Haushalte, Kleingewerbe. Wir wissen, wo zukünftig die Zuzugs- oder Abwanderungsgebiete sind. Und da kann man auch wieder sagen, ja, Zuzugsgebiete heißt mehr Wasserbedarf, Abwanderungsgebiete weniger. Oder dann eben bei der landwirtschaftlichen Bewässerung. Das ist auch so etwas, wo wir dann auch schon uns eher trauen, auch zu sagen, hier können wir auch regional durchaus differenzieren.
Und da kommst du auch schon direkt auf den letzten Sektor zu sprechen. Die Landwirtschaft, Die hast du vorhin ja auch schon angesprochen, als um die Klimawandelauswirkungen ging und den Wasserbedarf, der sich da entwickelt. Den hast du eben auch in dem Papier nochmal ganz explizit betrachtet. Und was hier auffällt, das ist ja der Sektor, in dem dann entsprechend auch deutliche Anstiege zu verzeichnen sind. Eben vor dem Hintergrund des Klimawandels und dessen Auswirkungen, was eben nachvollziehbar ist. Wie bewertest du diese Prognose, die du da aufzeigst?
Zumindest jetzt unter den aktuellen Kenntnissen. Ich weiß sehr wohl, dass es auch in verschiedenen Bundesländern Ansätze gibt. Und da sind zum Teil auch Landwirte befragt worden. Mensch, was braucht ihr denn zukünftig für Wasser? Aber ich sage mal so, jetzt als technisch-wissenschaftlicher Verein, so solche Bauchaussagen, naja, also inwiefern die dann valide sind oder auch nutzbar sind, da würde ich dann doch wieder zu technisch-wissenschaftlichen Ansätzen zurückkommen wollen. Wir können auch wieder abschätzen, in Bezug jetzt auf Klimawandel, was hat das für Auswirkungen auf Dürre, Temperaturen etc. pp. Bei dem Klimawandel, wie er sich abzeichnet, wird es zukünftig einen höheren Bedarf in der landwirtschaftlichen Bewässerung geben. So, und dort haben wir auch mal geschaut, wo haben wir heute schon, ich sag mal, Regionen, wo entsprechend stark bewässert wird. Wo gehen die Klimamodelle sozusagen hin? Das sind so Indizien, dass man sagen kann, in diesen Flächen dürfte dann auch eine landwirtschaftliche Bewässerung zunehmen. Dann kommen wir letzten Endes dann auch zum Ergebnis, und das ist auch Bestandteil hier in der Veröffentlichung, eine Karte, wo man dann sehen kann, wie sich das regional in den nächsten Jahrzehnten ändern dürfte. Und eins ist insofern nochmal wichtig, mal in der Gesamtbetrachtung, Haushalt, Kleingewerbe, ich habe gesagt, plus minus konstant, auch in Zukunft, was den Wasserbedarf angeht. Industrie und Gewerbe, leichte Abnahme, Energieversorgung, deutliche Abnahme, Landwirtschaft dagegen wird zunehmen. Und zwar deutlich zunehmen von der heutigen Menge in die Zukunft hinein. Und gemessen dann an den Mengen, die wir für Haushalte, Kleingewerbe haben oder auch Industrie und Energieversorgung, ist in der Summe dann für die Landwirtschaft die Gesamtmenge auch in Zukunft immer noch hinter den anderen Sektoren. Aber trotzdem ein deutlicher Anstieg in dem Sektor in den kommenden Jahrzehnten. Das erwarten wir. Und dann aber wieder regional mit gewissen Hotspots. Also wir müssen sicherlich zukünftig davon wegkommen, die klassischen Bilder, die man kennt, Regenwasserkanonen, die um 12 Uhr mittags bei 35 Grad dort das Wasser auf die Felder bringen. Das ist keine effektive Bewässerung für landwirtschaftliche Flächen. Also da wird sicherlich noch einen Innovationsschub hier in den nächsten Jahrzehnten in Deutschland geben. Aber heißt auf der anderen Seite dann auch, wenn wir effektiv und effizient damit umgehen, brauchen wir natürlich weniger natürliche Wasserressourcen. Da komme ich nochmal wieder zurück, was ich eingangs gesagt habe, was uns wichtig ist und ich glaube, was allen in der Gesellschaft wichtig ist. Den Luxus, den wir uns heute gönnen können, mit 24/7 genügend Wasser zu haben, das wollen wir gerne an die nächsten Generationen weitergeben. Mhm. Es ist fast nicht bezahlbar, ich drücke es mal ein bisschen pathetisch aus, aber es ist einfach das höchste Gut, was man sich vorstellen kann. Also insofern, das wäre prima, wenn wir das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe für die nächsten Generationen tatsächlich sicherstellen können. Heute arbeitet man durchaus so mit so einem Stilmittel eines Wassernutzungsindex. Mhm. Und das ist sozusagen weltweite Konvention. Da hat man sich mal irgendwann drauf verständigt. Und da gibt es auch eben so ein Ampelsystem. Wenn ich weniger als 20% der natürlichen Wasserressourcen nutze, dann bin ich in einer nachhaltigen Nutzung. Also auch für die nächsten Generationen ist das dann gesichert. Gelb würde es dann werden, wenn ich zwischen 20% und 40% sozusagen nutze. Und rot wäre alles über 40%. Wenn man sich das anschaut, wir sind in Deutschland in den letzten 30 Jahren von der gelben Ampel auf die grüne gekommen. Nochmal für Gesamtdeutschland. Region muss man wieder unterscheiden. Und das Schöne für mich ist jetzt, unter den Annahmen, die wir hier getroffen haben, zeigt sich dann auch für die Zukunft, dass wir in der Ampel im grünen Bereich bleiben. Wir gehen sogar noch ein bisschen weiter ins dunkle Grün, sozusagen nicht ins helle Grün, sondern ins dunkle Grün. Das ist der Trend, der sich abzeichnet. Und das ist für mich dann auch nochmal ein Punkt, wo ich dann sagen kann, wenn das dann alles so eintritt, wie wir das jetzt hier in den Grundannahmen so gesehen haben, dann ist mir um die Zukunft für die Wassernutzung in Deutschland, und zwar über alle Sektoren, da ist mir nicht bange, sondern wenn wir dann, ich sag mal, auf der anderen Seite sinnvoll, effektiv und sorgsam mit den natürlichen Ressourcen umgehen, ja, dann können wir das Ziel erreichen, dass die nächsten Generationen genauso davon profitieren können, wie wir das heute können.
Das perfekte Schlusswort. Vielen Dank, Berthold, für diese umfangreichen Einblick in die Erkenntnisse und zum Thema. Es ist auf jeden Fall mehr geworden, als ich mir hier gewagt hätte zu erhoffen. Ja, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie noch mehr oder im Detail alle Zahlen wissen wollen, dann werfen Sie unbedingt einen Blick in das Papier Szenarien der zukünftigen Wassergewinnung. Den Link finden Sie hier in den Shownotes. Und wenn Sie Fragen haben oder mit Berthold Nihus und anderen Referentinnen und Referenten nochmal ins Gespräch gehen wollen, dann behalten Sie unbedingt unsere DVGW-Kanäle auf allen etablierten Social-Media-Plattformen im Blick. Denn hier werden wir in den nächsten Wochen einen Veranstaltungstermin teilen. Und zum Abschluss, wie immer, bleiben Sie dran für noch mehr wissenschaftliche Fakten und aufschlussreiche Einblicke. Vielen Dank.